Köln Campus Blickwechsel.
Das ist eine würdelose Politik.
Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Dass das nicht durchgeht, so können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat.
Manchmal sind die Gemüter beim Stupa sehr aufgeheizt.
Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen
zu werden. Ich habe eben gesagt, dass ich mich schon 2011 um die sozialgerechte Bodennutzung gekümmert habe.
Das hat noch kein Unternehmen.
Und auch Ihre Fraktion sie nicht einführen.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Köln Campus. Blickwechsel.
Schön die Studierenden möglichst früh fit machen für die Wirtschaft, bla bla bla. Könnte ich kotzen, wenn ich das höre.
We had to leave these problems in order to live in safe life.
Los indigentes del mundo no son de África. Oder Amerika Latina, schon de la humanidad.
Sie sind nicht nur Sexistin, Sie sind auch Faschistin.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
Ask what you can do for your country.
Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Blickwechsel, das Magazin für Politik und Gesellschaft. Auf Köln Campus.
Ja, es ist 18 Uhr am Freitag, den 7. Oktober, und es ist Zeit für Blickwechsel bei Köln Campus. Es ist Zeit also für Politik und für Gesellschaft.
Bei uns dreht sich heute alles um das eine, ums einzig Wahre, etwas, das uns ins Schwitzen bringt, aber auch glücklich macht. Das sagt jedenfalls unsere Kollegin Jenny Bärbühr in genau einer Minute.
Köln Campus.
Jenny
und die Welt.
Wie soll ich dich nur beschreiben? Du stehst immer bereit und wartest auf mich. Dein Gang ist unberechenbar. Du merkst sofort, was ich will und schaltest schnell. Wir haben dasselbe Tempo. Ja gut, du hast ein paar Schrauben locker. Aber genau das mag ich an dir. Und wenn du mal platt bist, nehme ich dich an die Hand und gehe mit dir spazieren. Deine Augen leuchten wie helle Sterne am Himmel. Deine Kette glitzert im Sonnenschein. Man merkt schnell, nur mein Schlüssel passt in dein Schloss. Du trägst alles mit Leichtigkeit, vor allem meine schweren Einkaufstaschen. Du bist einfach nur perfekt. Mit dir fühle ich mich leicht, du gibst mir das Gefühl zu schweben. Du hast immer Zeit für mich und machst mich frei und unabhängig. Ich könnte mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen.
Ach ja, das Fahrrad, es begleitet uns tagtäglich nicht nur auf dem Weg zur Uni. Ganz so rosig sieht es in Köln aber leider nicht aus. Wir sprechen heute über die Fahrradsituation in Köln.
Ja, und dazu haben wir zu Gast den Fahrradbeauftragten oder besser gesagt seinen Stellvertreter, dann einen Vertreter vom AStA der Uni Köln und die Initiative Ringfrei und natürlich noch viele weitere Themen rund um das Fahrrad. Zum Beispiel sprechen wir jetzt gleich über weiße Fahrräder in Köln.
Mein Name ist Eva Schwert.
Und ich bin Mario Müller.
Queen mit dem Bicycle Race verkörpern das Lebensgefühl, das wir auf dem Fahrrad gerne haben. Freiheit, Unabhängigkeit und schnelle Fortbewegung. Das bedeutet es ja auch für uns, für die meisten von uns. Ab und zu kann es aber auch ziemlich gefährlich sein.
Eine Aktion, die auf die Gefahren des Fahrradfahrens aufmerksam machen will, kann man seit einigen Jahren auch in Köln beobachten. Vielleicht habt ihr auch schon mal an manchen Straßenecken die sogenannten Geisterräder gesehen. Man erkennt sie daran, dass sie komplett weiß lackiert sind und meistens mit einer Plakette ausgestattet sind, die einen Namen und ein Datum tragen. Die Fahrräder sind nämlich Gedenkorte für Fahrradfahrer, die an den jeweiligen Straßen umgekommen sind oder schwer verletzt wurden.
Ihren Beginn hatte diese Aktion in den USA. Dort heißen die Fahrräder Ghost Bikes und werden seit 2003 aufgestellt. Die Räder sollen verdeutlichen, dass Fahrradfahrer in vielen Städten immer noch großen Gefahren durch motorisierte Verkehrsteilnehmer ausgesetzt sind, die durch eine engagierte Stadtplanung und Stadtpolitik eigentlich ausgeräumt werden könnten.
In Deutschland gibt es die Räder seit 2008 und hier war Berlin der Vorreiter. Es folgten bis jetzt auch andere deutsche Städte wie zum Beispiel Hamburg, Magdeburg, Rosenheim und eben auch Köln. Hier stehen nach Angaben des ADFC auch einige Geisterräder. Sie wurden alle vom ADFC aufgestellt. Eines wurde jetzt letztens, das habe ich gehört, aus Rücksicht auf die Angehörigen wieder abgebaut.
Die meisten Unfälle, für deren Opfer ein Geisterrad aufgestellt wird, sind durch die Unachtsamkeit von Autofahrern verunglückt. Der ADFC, aber auch die Angehörigen wollen damit verdeutlichen, dass die Sicherheit der Fahrradfahrer deshalb in der Stadt- und Straßenplanung mehr in den Mittelpunkt gerückt werden muss.
Meistens sind die Reaktionen auf die weißen Fahrräder positiv. In anderen Städten gehen die Meinungen da aber auseinander. In Leipzig zum Beispiel sieht man nur wenige weiße Fahrräder und die wurden von Privatpersonen aufgestellt. Der ADFC-Ortsverband dort sieht in den Geisterrädern das Problem, dass sie die Aufmerksamkeit überproportional auf die Gefahren des Fahrradfahrens lenken, obwohl statistisch gesehen Pkw-Fahrer häufiger in tödliche Unfälle verwickelt werden. Schön wäre es natürlich, wenn man die eigentlich insgesamt gar nicht mehr bräuchte.
Über die Sicherheit im Straßenverkehr geht es hier gleich weiter bei Köln Campus. Im Blickwechsel davor hören wir noch einen Song von Flowbots, das ist Handlebars. Ihr hört Köln Campus.
Ja, Geisterfahrräder machen uns darauf aufmerksam, dass es im Straßenverkehr in Köln teilweise auch sehr gefährlich zugeht. Das zeigt auch ein Blick auf die Unfallstatistik. Letztes Jahr sind hier in Köln 5 Radfahrer tödlich verunglückt und über 200 schwer verletzt worden. Die meisten Unfälle sind dabei in der Innenstadt, in Ehrenfeld, in Lindenthal und in Sülz passiert.
Obwohl natürlich auch immer Autofahrer dabei beteiligt waren, wird die Schuld dafür gerne bei den Radfahrern selbst gesucht. Am 21. September war der Europäische Tag ohne Straßentod. Die Polizei in Köln hat das zum Anlass für einen Radaktionstag genommen. Heißt, an diesem Tag standen besonders viele Polizisten in Ehrenfeld, um Radfahrer zu kontrollieren. Tatsächlich haben sie allein an der Venloer Straße über 100 Verwarnungen mit Geldstrafen an Radfahrer ausgesprochen, weil sie zum Beispiel auf dem Bürgersteig gefahren sind oder auf der falschen Straßenseite waren. Vielleicht ist das einfach ein Zeichen dafür, dass sich viele noch gar nicht genau mit den Regeln auseinandergesetzt haben oder die einfach viel zu unübersichtlich sind.
Blick wechseln auf der 100,0.
Skero und Kamp waren das und auch die wollen einen sichereren Radweg haben und fordern, nimm den Fuß vom Gas.
Das Thema Sicherheit interessiert natürlich auch die Versicherungen. Die haben ja ein gewisses Interesse an möglichst wenigen Unfällen. Die Unfallforschung der Versicherer ist ein Team aus Ingenieuren, Psychologen und anderen Wissenschaftlern, die den Verkehr sicherer machen wollen. Wir haben gestern mit Diplom-Ingenieur Jörg Ortleb gesprochen, der für den Straßenverkehr zuständig ist. Herr Ortleb, wie sehen denn die Unfallstatistiken für Radfahrer gegenüber anderen Verkehrsmitteln aus? Bin ich mit dem Fahrrad sicherer unterwegs als mit dem Auto oder zu Fuß?
Nein, das sind sie leider nicht. Alle Kenngrößen, die es gibt, mit denen man die Sicherheit betrachten kann, zeigen leider, dass man als Fahrradfahrer einem besonderen Unfallrisiko ausgesetzt ist. Und die Anzahl der verletzten Radfahrer ist in den letzten Jahren entgegen der Gesamtstatistik auch weiter angestiegen. Und bei der Anzahl der getöteten und schwerverletzten Radverkehr gibt es seit Jahren eine Stagnation. Da verändert sich eigentlich nichts mehr zum Positiven.
Was würden Sie sagen, wie könnte man das ändern oder was sind die Hauptprobleme dabei? Sind das so Sachen wie, ob der Fahrradfahrer zum Beispiel einen Helm trägt oder liegt das auch zum Beispiel an den Verkehrsbedingungen?
Das liegt einerseits an den Verkehrsbedingungen. Wir haben immer mehr Radfahrer in unseren Städten auf veralteten Radverkehrsanlagen. Sie müssen uns als Radfahrer den knappen Raum teilen mit anderen Verkehrsteilnehmern, sind häufig überfordert mit den Verkehrssituationen, sehr komplexe Verkehrssituationen, die Radfahrer meistern müssen. Die Anlagen, die es gibt für Radfahrer, sind häufig zu schmal oder von einer schlechten Beschaffenheit. Es gibt viele Sichthindernisse, insbesondere an Kreuzungen, Einmündungen haben wir extreme Probleme mit Radverkehrsunfällen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings auch das Verkehrsverhalten. Nicht nur von Autofahrern, die beim Abbiegen nicht auf Radfahrer achten, was ein großes Problem ist, aber vor allem auch von Radfahrern, die, mal gelinde gesagt, die Verkehrsregeln sehr frei auslegen.
Die unser Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer ja gerne mal als Kampfradler bezeichnet hat. Aber das kommt ja sicherlich auch ein bisschen von dem Stress, der durch die von Ihnen aufgezählten Situationen ein bisschen entsteht. Wie sehen Sie denn das Konzept Shared Spaces? Das ist ja ein neues Konzept, das jetzt auch in Deutschland so langsam ankommt. Quasi Verkehr ohne Regeln. Funktioniert das? Könnte das funktionieren hier?
Ja, also vielleicht zuerst mal, ich rede hier nicht von Kampfradern. Kampfradler ist eine ganz kleine Gruppe der Radfahrer, die sehr kann man zielstrebig durch die Städte fahren. Ich rede einfach von vielen Regelübertretungen, die jeder normale Radfahrer macht, ob es nun bei Rot über die Ampel fahren ist oder auf der linken Fahrbahnseite fahren oder ähnliches. Aber zum Thema Shared Space, das ist ja nun keine neue Geschichte. Shared Space heißt einfach nur, dass ich Straßenräume so gestalte, dass jeder Verkehrsteilnehmer weiß, wie er sich in diesen Räumen zu verhalten hat. Das ist eine Grundregel unserer Verkehrsplanung seit jeher. Wird allerdings wurde vor einigen Jahren jetzt sehr groß gehypt, das Thema Shared Space, indem es aus den Niederlanden zu uns nach Deutschland rüberschwappte und Problemlösungen darstellen sollte für alles, was es bei uns irgendwie in Innerstädten gibt. Wenn wir Straßenräume so gestalten, dass wir Fußgänger, vor allem Fußgängern, eine große Aufenthaltsqualität in diesen Straßenräumen schaffen können und auch eine gute Querungsqualität schaffen können, dann verhalten sich auch die Autofahrer entsprechend rücksichtsvoll, zumindest über kürzere Strecken. Da kann dieses Konzept funktionieren, aber es ist auf alle Fälle nicht regelfrei. Die Regeln der Straßenverkehrsordnung gelten in diesen Bereichen weiterhin.
Aber ist schon ein Abbau quasi von dann sowas wie Ampeln oder Vorfahrtsschilder? Also zählt dazu auch so eine einfache Rechts-vor-Links-Regelung oder nicht?
Richtig, in diesen Bereichen wird normalerweise auf zusätzliche Verkehrsregelungen verzichtet. Das sind normalerweise Gemeinschaftsflächen oder Mischflächen, die entsprechend gestaltet werden, wobei in der Regel weiterhin Gehwegbereiche ausgewiesen sind, wo auch Schutzräume für schwache Verkehrsteilnehmer da sind. Denken Sie nur mal an Kinder oder ältere Personen oder sehbehinderte Personen, die einfach diese Schutzräume im Seitenraum brauchen. Man verzichtet normalerweise auf weitere Verkehrszeichen. Die haben dann also weiterhin das Rechtsfahrgebot, sie haben Rechts-vor-Links-Regelung da drin, sie haben den Paragraphen 1, der gegenseitige Rücksichtnahme fördert oder verlangt in der Straßenverkehrsordnung, sie haben das Paragraph 3, der angemessene Geschwindigkeit vorschreibt. All diese Regeln gelten natürlich weiterhin.
Gibt es denn irgendwelche Studien dazu, ob es sicherer ist, zum Beispiel in Städten, in denen jetzt spezielle Wege für Fahrradfahrer gemacht sind, wo zum Beispiel keine Autos fahren? Oder weil bei uns in Köln ist ja gerade diese Diskussion, fährt der Fahrradfahrer besser auf einer Fahrspur rechts von den Autos oder fährt er auf der Straße mit den Autos? Oder gibt es sogar eine eigene Spur für die Radfahrer?
Diese Frage lässt sich gar nicht allgemein beantworten. Wenn Sie eine separate Radverkehrsanlage bauen könnten, die entsprechend breit dimensioniert ist, wo sie an allen Kreuzungen und Einmündungen gute Sichtbedingungen haben und die an den allen Kreuzungen gut geführt wird, dann ist das sicherlich eine ausgesprochen sichere Anlage. Aber den Platz haben sie in den meisten Städten nicht. Und das ist, so kommt es immer wieder zu Kompromissen und mit den bekannten Mängeln dann, dass die Sicht auf Radfahrer verdeckt wird, dass die Wege zugeparkt werden und ähnliches. Und insofern wird vielfach propagiert, dass man den Radverkehr auf der Fahrbahn führen sollte. Auf markierten Radverkehrsanlagen, was eine sehr preisgünstige Lösung ist für Städte, was auch gut funktionieren kann, weil sie dann keine Probleme haben, den Radverkehr im Kreuzungsbereich für den Autofahrer sichtbarer zu führen. Was vielfach gefordert wird, den Radverkehr ganz im Mischverkehr zu führen, mag auch sinnvoll sein, wenn der Autoverkehr möglichst langsam fährt. Aber diese Lösung wird halt von vielen Radfahrern nicht angenommen und wird als subjektiv sehr unsicher empfunden.
Mhm. Gibt es denn weitere Ideen, das Radfahren sicherer zu gestalten? Und sieht es danach aus, dass diese auch umgesetzt werden?
Ja, es gibt ja viele Ansätze, sowohl in der Fahrzeugtechnik, dass die Fahrzeuge mit Notbremsassistenten ausgestattet werden, mit Außen-Airbags, die für Radfahrer geeignet sind, mit Abbiegeassistenten, insbesondere bei Lkw. Das ist ein Satz, der sicherlich weiter verfolgt wird und in den nächsten Jahren kommen wird. Hinsichtlich des Verhaltens, also Beeinflussung des Verkehrsverhaltens, könnte man sagen, dass so Ansätze wie Fahrradstaffeln bei der Polizei sehr zielführend sind, um direkten Kontakt auf Augenhöhe mit Radfahrern, aber auch mit Autofahrern herstellen zu können. Und auf der Infrastrukturseite wird es sicherlich darum gehen, im Endeffekt die Flächen in unseren Städten komplett neu zu verteilen. Man muss sich sehr überlegen, ob man so viel Raum für ruhenden Verkehr in den Straßen noch akzeptieren kann oder ob man diese Flächen nicht eher für die Gestaltung von Radverkehrs- und Fußverkehrsanlagen zur Verfügung stellt.
Es gibt ja jetzt gerade in den letzten Jahren diesen unglaublichen Hype bei Pedelecs und Fahrrädern mit Motoren. Gibt es da schon erste Studien, was das bedeutet für die Unfallstatistik oder wie man damit umgehen soll?
Ja, es gibt zwei große Studien im Moment dazu. Eine aus unserem Haus von der Unfallforschung der Versicherer und die andere von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Und in beiden Studien kommt unterm Strich raus, dass die normalen Pedelecs, also diese Fahrräder, die bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer eine Tretunterstützung haben, dass sich die Fahrer auf diesen Fahrrädern kaum unterscheiden von den Fahrern von normalen Fahrrädern und dass auch die Konfliktsituation und auch das Unfallgeschehen sich kaum unterscheidet. Mit einer Ausnahme, dass wir besonders viele Senioren haben, die auf diesen Pedelecs unterwegs sind und diese Senioren dann als quasi Radfahrer im Verkehrsgeschehen länger und bis in wesentlich höheres Alter unterwegs sein können und auch dort dann als Radfahrer verunglücken. Und wir sehen gerade in der Unfallstatistik bei Pedelecs einen sehr, sehr hohen Anteil von Senioren.
Ja, ja, die Senioren. Wir können ja froh sein, wenn die mit dem Motor wenigstens in unserem Tempo fahren können und nicht dauernd den Weg blockieren. Das war Jörg Ortleb von der Unfallforschung der Versicherer zu den Gefahren im Straßenverkehr. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, gleich blicken wir in andere Metropolen Europas. Da gibt es nämlich einige interessante Entwicklungen.
Fahrradfahren ist notwendig. Das findet auch M.A. Numinen aus Finnland. Denn auch in Finnland fährt man Rad. Das ist überall auf der Welt natürlich. Mario, stehst du so neben mir, als ob du unbeteiligt wärst an der Sendung. Aber auch du fährst Fahrrad, ich fahre Fahrrad.
Das wollen wir ändern. Ich fahre auch Fahrrad, ja.
Ja, wir alle fahren Fahrrad.
Aber
in Köln
nicht in Finnland.
Haben es Fahrradfahrer aber nicht immer leicht. Das weiß jeder, der mal versucht hat, auch nur von der Uni zum Klotwigplatz zum Beispiel zu fahren. Dagegen wird ja auch schon viel getan.
Ja, um Anregungen für diese Verbesserungen zu finden, muss man übrigens überhaupt nicht so weit schauen, denn hier in Europa gibt es ja einige der besten Fahrradstädte, die man sich vorstellen kann. Unsere Kollegin Silvia, die hat sich ein paar Tage lang durch alle Rankings geklickt, die sich im Internet finden lassen. Silvia, Fahrradfahren in Europa, ne? Da kommt man doch bestimmt jetzt um Kopenhagen zum Beispiel nicht rum, oder?
Ja, ganz genau. Die üblichen Verdächtigen, Kopenhagen und natürlich Amsterdam, sind auf allen Rankings ganz weit oben. Und wer schon mal da war, der weiß auch warum. Und im Allgemeinen muss man eigentlich sagen, Holland und Dänemark als Länder sind allgemein sehr fahrradfreundlich. Nicht nur die beiden Städte. Und Schweden übrigens auch.
Was machen die Verantwortlichen denn da richtig, dass sie so viel Lob bekommen? Kopenhagen gilt ja als leuchtendes Beispiel für alle Stadtplaner, denen Fahrradfahrer am Herzen liegen.
In Kopenhagen wird zum Beispiel ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Fahrradfahrer im Verhältnis zu den Autofahrern genug Platz kriegen. Die kriegen ihre eigenen Verkehrsstreifen, die durchgängig sind und so gut markiert, dass alle, also auch die Autofahrer, wissen, wo sie hingehören. Und dort würde zum Beispiel auch niemand auf einem Fahrradweg parken. Naja, und dann gibt es noch relativ viele Kleinigkeiten, sowas wie Fahrradampeln, die eigene grüne Wellen haben. Das heißt, man kommt super schnell und ohne anzuhalten durch die Stadt. Oder so Sachen wie elektrische Wegweiser, die einem zeigen, wie schnell man fahren muss, um die nächste Ampel bei Grün zu erwischen. Und jetzt wird sogar noch eine eigene Fahrradautobahn um die Stadt herum geplant, mit besonderem Belag, damit man noch besser und noch schneller fahren kann. Krass, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also im Vergleich mit Köln und eigentlich fast allen anderen Orten ist es ja auch ein ziemlicher Aufwand, der da betrieben wird.
Genau, wobei in Kopenhagen und Amsterdam ist es natürlich auch leichter, sowas jetzt umzusetzen, als in anderen Städten, weil man dort einfach schon viel länger aufs Fahrrad gesetzt hat, irgendwie schon seit den 1970er Jahren. Und die meisten anderen Städte in Europa haben sich ab den 50ern eher anders orientiert. Die dachten, irgendwann wollen alle nur noch mit dem Auto fahren und haben dementsprechend auch die Städte geplant. Nur das ist eben leider nicht eingetreten.
In Kopenhagen ist oder beziehungsweise in Dänemark ist ja auch das Autofahren einfach viel teurer. Jetzt an den anderen Städten alles auf einmal auf Fahrradverkehr umzubauen, ist natürlich auch nicht so einfach.
Genau, obwohl es da auch Beispiele gibt, dass es mit gutem Willen eben doch klappen kann. In Paris, und das ist ja eigentlich mega die Autostadt, hat man erst 2007 ein Bike-Sharing-System eingeführt und die alten Fahrradwege verbreitert und neue angelegt. Und heute werden 110.000 Mal am Tag Fahrräder ausgeliehen. Und im Jahr sogar 5,5 Millionen Mal. Also irgendwie muss es wohl doch funktionieren.
Ja, trotzdem muss man sagen, sich in Paris auf die Straße zu trauen, das ist nicht für jedermann was. Ich habe das mal gemacht, da war ich mal ein paar Tage mit einem Freund unterwegs, der dort als Fahrradkurier gearbeitet hat. Und ich kann sagen, das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven.
Ja, das ist tatsächlich ja auch in vielen Städten so. Und trotzdem kann man Lösungen für Fahrräder finden. Barcelona ist ja zum Beispiel auch sehr chaotisch, was den Verkehr angeht. Aber auch da hat sich in den letzten 5 Jahren schon richtig viel getan, also in relativ weniger Zeit. Es wird jetzt zum Beispiel nachgedacht, einzelne Kreuzungen und sogar ganze Blocks fast autofrei zu machen. Die heißen dann Superblocks. Und ein Fahrradleihsystem gibt es da auch. Und das ist wie in Paris auch sehr beliebt. Habe ich selber gesehen. In Barcelona ist echt, also gefühlt jedes zweite Fahrrad eins von diesem Fahrradleihsystem.
Leihsysteme scheinen also echt gut zu funktionieren, sind aber wahrscheinlich erstmal sehr teuer und dann muss man sie ja auch noch unterhalten. Welche anderen Ideen gibt es denn noch?
Also da kann man ganz allgemein sagen, dass es manchmal schon reicht, sich die Fahrradwege als ein Ganzes anzusehen, also als ein zusammenhängendes Netz. Eben nicht nur so nebenbei ein Fahrradweg hier und da mal mitzuplanen, sondern auch zu überlegen, welcher Weg macht denn wo Sinn. In der Hinsicht ist Budapest zum Beispiel schon echt weit. Dabei ist Budapest bis jetzt eigentlich nicht so oft als Fahrradstadt aufgefallen.
Wie sieht es eigentlich mit Elektrofahrrädern aus? Die muss man ja auch irgendwo unterbringen und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es da ein bisschen eng wird. Also bei uns zum Beispiel ist es ja sowieso schon eng, aber wenn die jetzt noch zu den normalen Fahrrädern dazukommen auf dem Fahrradweg?
Genau, daran wird auch schon getüftelt. In Straßburg baut man zum Beispiel jetzt gerade eine Umgehungsstraße, die extra für Elektroräder angelegt wird. Und eine Brücke von der französischen auf die deutsche Seite. Da sollen dann nur die Straßenbahnen und eben Fahrräder fahren, die auch mehrere Spuren kriegen, damit man in verschiedenen Geschwindigkeiten aneinander vorbeifahren kann.
Eigene Wege, eigene Ampeln und sogar eigene Brücken, das klingt vor allem, als gäbe es unheimlich viele Fahrräder. Wo stehen die denn alle? Hier ist es ja schon schwer, an der Uni genug Platz für sein Fahrrad zu finden.
Das ist auch definitiv immer mehr ein Problem, gerade in Kopenhagen zum Beispiel. Da gibt es doppelt so viele Fahrräder wie Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Und die Unterbringung ist tatsächlich gerade so eine neue Schwierigkeit, an der man arbeiten muss. Eine Idee, die ich echt cool fand, die aber aus Tokio stammt, die wird gerade getestet. Und da parkt man Fahrräder jetzt unterirdisch. Das heißt, man stellt sein Rad in eine Station, dann hält man eine Chipkarte an ein Lesegerät und das Rad wird von einem Roboter gepackt und in ein Parkhaus gepackt. Und wenn man es wieder haben will, dann hält man halt eben seine Karte vor das Lesegerät und fährt weiter. Ist natürlich auch viel sicherer, als das irgendwo anders abzustellen.
Ja, es gibt also einige Anregungen, die man sich hier abgucken könnte für Köln, dass es dieses Parkhaus vielleicht auch bei den Kölnern eine Uni gibt. Das werden wir gleich noch besprechen mit dem Asta. Und außerdem können wir ja mal den Fahrradbeauftragten der Stadt Köln fragen, was davon jetzt umgesetzt wird.
Genau, ich habe auch gehört, dass es in Weiden eventuell bald so ein Parkhaus geben könnte. Bald heißt bei städtischen Planungen dann natürlich in einigen Jahren. Türkischer Psychedelic hier auf Köln Campus und der kleine Wortwitz muss erlaubt sein, denn wir sprechen heute in der kompletten Sendung über Fahrräder und im speziellen Fahrradpolitik in Köln.
Ja, seit 1978, also seit 38 Jahren, da gilt das Fahrrad in Köln als offiziell gleichberechtigtes Verkehrsmittel. So steht es jedenfalls im Gesamtkonzept zur Stadtentwicklung. Ein Blick auf den täglichen Verkehr zeigt aber, dass das Auto immer noch die klare Vorherrschaft hat. Radfahrer haben in Köln nur einen Verkehrsanteil von 12% bzw. immerhin 15% in der Innenstadt.
Dabei gibt es hier fast 1 Million Fahrräder. Das sind also fast so viele Fahrräder wie Einwohner. Öffentliche Abstellplätze sind aber deutlich seltener. Davon gibt es nur etwa 30.000. Zumindest in der Theorie kann also nur etwa jedes 30. Fahrrad auch ordentlich angeschlossen werden. Dabei brauchen Fahrräder eigentlich ja nicht viel Platz. Pro Autoparkplatz könnten bis zu 10 Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden.
Ja, da muss man aber dazu noch sagen, dass es eigentlich das Problem erkannt wurde und die Anzahl der Parkplätze deutlich steigt. Trotzdem ist es kein Wunder, dass Köln in NRW die Liste der Fahrraddiebstähle anführt. Etwa alle 64 Minuten wird nach Angaben der Polizei ein Fahrrad geklaut und oft kommen die Diebe auch davon, weil weniger als 5% der Diebstähle werden überhaupt aufgeklärt.
Eine Expertin für dieses Thema ist unsere Kollegin Selina Großmann.
Leitgeprüfte Expertin,
genau. Fährt unfassbar viel Rad, wahrscheinlich am meisten hier überhaupt in unserem Köln Campus Team. Selina, wie schließt du denn dein Fahrrad ab? Was kannst du für Tipps geben?
Also der wichtigste Tipp, würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr euer Fahrrad wirklich liebt, ist, dass ihr es nachts mit in die Wohnung nehmt. Aber das ist natürlich jetzt also vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten, aber das ist auf jeden Fall das, was ich immer mache. Weil draußen ist kein Fahrrad sicher. Das kann man mal erstmal so sagen.
Auch nicht, wenn es total rostet und schlecht ist und billig.
Nee, ist nicht sicher. Ich habe letztens ein rostendes Fahrrad gesehen ohne Sattel. Der Sattel wird immer noch geklaut. Alles wird geklaut. Es kommt natürlich dann darauf an, in welchem Stadtteil ihr seid. Vor allem in Köln kann ich jetzt mal sagen, dass also pauschal so in Lindenthal zum Beispiel wird weniger geklaut. In Ehrenfeld hingegen, da klauen sie auch aus den Kellern raus. Also da müsst ihr dann besonders gut aufpassen. Und da hilft dann zum Beispiel so ein Gummischloss, ein dünnes, hilft gar nicht. Da könnt ihr auch gleich ein Geschenkband um euer Fahrrad wickeln für die Fahrraddiebe. Die freuen sich dann, vor allem wenn es so eine schöne Farbe hat. Was schon in die richtige Richtung geht, sind so die Abus-Faltschlösser. Die sind schon, sagen wir mal, vor allem wenn ihr die Granitversion, die aber leider 3 Kilo wiegt, habt, dann ist es schon mal ein bisschen besser. Obwohl es da auch YouTube-Videos gibt, wie ihr die sehr leicht knackt. Also, aber sollen wir mal sagen,
die sind auch relativ teuer, ne?
Sind also relativ teuer.
Und die haben nur Vorteile, aber sind auch sehr teuer.
Genau, aber tagsüber an der Uni ist es auf jeden Fall abschreckend, wenn man so ein Faltschloss hat.
Gibt es denn einen Richtwert, wie viel Prozent des Preises das Fahrradschloss vom Fahrrad kosten soll?
Ich habe gehört 10, habe ich mal gehört.
10, ach so, Prozent vom Fahrrad. Vom Preis. Also sobald das Fahrrad über 1000 Euro kostet, mit in die Wohnung und sobald es über 500 kostet, würde ich sagen, das ist eines der teuersten Schlösser, die es gibt. Wie gesagt, alles, was jedes Schloss unter 50 Euro, kann man eigentlich direkt in die Tonne werfen, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und die besten Schlösser, die es gibt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, sind so welche, die so rund sind, also so U-mäßig.
Bügelschlösser,
ja. Genau. Und da gibt es natürlich verschiedene Marken, aber wenn man das hat, in Kombination am besten noch mit einem anderen Drahtseil, ist das das Beste. Und wichtig ist auch, dass ihr immer euer Vorderrad und den Rahmen anschließt. Weil ansonsten, wenn ihr nur das Vorderrad anschließt, dann ist es auch super für den Dieb, weil ein Vorderrad, das kriegt man ja überall her. Dann hat man zumindest einen Rahmen und ein Hinterrad. Und das Vorderrad geht auch am leichtesten ab.
Was machst du denn da bei Teilen? Du hast den Sattel schon erwähnt, ne? Das machst du die selber nochmal extra fest? Es gibt ja so Systeme, um Teile anzuschließen.
Ja, also sozusagen, bei Stadträdern ist das Wichtigste, dass man eben diese ganzen Schnellspanner von seinem Fahrrad runter macht. Also die Schnellspanner, das ist halt sozusagen Quick Release, dass man sehr schnell seinen Sattel oder so verändern kann und dann abkriegt. Und wenn man das sozusagen abmacht und einen anderen Verschluss, den man nur mit Schraubenzieher oder so, dann macht man sozusagen schon ein bisschen schwieriger für den Dieb. Also vor allem, ich sehe sehr viel Räder auch, die man sozusagen mit Schnellspannern abmachen kann, die hier rumstehen. Und das sollte man einfach, das ist ganz leicht, das kostet wenig Geld, dass man einfach Schrauben dran macht. Und dann ist man einfach schon so einen Schritt weiter weg, dass der Dieb einem das Rad klaut.
Das Wichtigste ist und bleibt aber wahrscheinlich, dass man sein Fahrrad vor allem anschließt, denn sonst kann es schnell passieren, dass es zum Beispiel in Kopenhagen landet. Das ist jetzt mit einem KVB-Bike passiert. Über die Abstellsituation an der Uni Köln sprechen wir hier gleich noch mit einem Beauftragten vom Asta. Vorher gibt es noch ein bisschen Musik von Daydreamer, das ist Casadores.
Pink Floyd sind das mit Bike. Ja, fahrradfreundlich nennt sich die Stadt Köln schon seit 1993, denn in diesem Jahr hat sich die Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und fahrradfreundlicher Städte mitbegründet. Wirklich fahrradfreundlich ist die Stadt am Rhein, aber auch nach 23 Jahren Mitgliedschaft vielleicht noch nicht wirklich.
Beim Fahrradklimatest vom ADFC, bei dem Radfahrer ihre Stadt bewerten können, hat Köln bisher vergleichsweise nämlich ziemlich schlecht abgeschnitten. Beim letzten Mal, das war 2014, mit einer Schulnote zwischen ausreichend und mangelhaft. Bei einer Konkurrenz von insgesamt 38 weiteren Großstädten ist Köln unter den letzten 3 gelandet.
Ja, positiv bewertet haben die Kölner unter anderem die Entwicklung der Leihfahrräder. Die KVB stellt inzwischen über 900 zur Verfügung. So viele finden sich in etwa auch von der Deutschen Bahn nochmal im Kerngebiet der Stadt wieder.
Als besonders schlecht empfunden wurde, dass die Ampelanlagen nicht gut auf Radfahrer abgestimmt sind und dass das Falschparken von Autos an Radwegen so wenig kontrolliert wird. Aber vor allem, dass die Radwege zu schmal und zu holprig sind. Genau das sind auch Punkte, die eine Initiative in Köln gerade gerne verändern möchte.
Ja, das ist die Initiative Ringfrei und wir sprechen gleich mit dem Initiator.
Crosstown Traffic war das von Jimi Hendrix hier bei Köln Campus im Blickwechsel.
Ja, und wir reden immer noch über Fahrrad in Köln. Und der Kölner Ring, der ist ja so ziemlich die schlimmste Straße, die man mit dem Fahrrad in Köln befahren kann. Die Initiative Ringfrei, die stellt sich Ihnen aber ganz anders vor. Ein Jahr ist die Initiative jetzt alt und seitdem ist viel passiert. Das wollen wir jedenfalls wissen. Der Initiator Reinhold Goss, der ist jetzt hier bei uns.
Reinhold, ihr habt einen 10-Punkte-Plan aufgestellt mit Forderungen. Unter anderem wollt ihr Tempo 30 auf dem kompletten Ring und intensive Kontrollen, um das auch durchzusetzen. Außerdem eine eigene Spur nur für Radfahrer. Ihr seid aber nicht die Ersten, die sich jetzt damit irgendwie auseinandersetzen. Es gab auch 1993 schon eine Demo dafür auf den Ringen. Wie würdest du die Veränderungen seitdem bewerten?
Tja, man sieht das ja selber. Schönen guten Abend erstmal. Schön, dass ich hier sein kann. Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Radwegebenutzungspflicht schon aufgehoben ist. Und die Frau Reker hatte ja vor kurzem, ich habe hier so ein Radkom-Schildchen gesehen, auf der Radkom ja angekündigt, es gibt Tempo 30. Wir denken ja, man könnte das ganz schnell machen, die blauen Schilder abgehängt und die Tempo 30-Schilder dafür ersetzt. Aber gesehen haben wir noch nicht so viel.
Hat sie das denn, also ist das ein Beschluss oder hat sie das auf einer Wahlveranstaltung gesagt? Oder?
Naja, sie war ja schon gewählt auf der letzten Radkom und sie hat das öffentlich gesagt. Das wurde ja in der Presse zitiert. Also von daher würde ich mich doch mal darauf verlassen, dass wenn unsere Oberbürgermeisterin davon spricht, dass sie das ernst meint und dass wir das auch so umgesetzt bekommen.
Ansonsten, Sie sehen ja die Politiker eure Forderungen ja eigentlich als gut, haben denen auch alle zugestimmt. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit der Stadt?
Ja, also genau das muss man also trennen, die Politik und die Verwaltung. Mit der Politik läuft das sehr gut. Die Verwaltung, die scheint sich ein bisschen zu zieren, sagen wir das mal so. Sie hat Probleme, sich das vorzustellen. Ganz konkret fordert ja der Handel, das ist ja auch das Neue, dass jetzt nicht nur Radfahraktivisten so etwas fordern, sondern der Handel und auch die IHK, Ulrich Soenius zum Beispiel ist da zu nennen, die sagen, jawohl, wir können die Parkplätze am Ring auflösen, weil wir genügend Tiefgaragenplätze haben. Und dann können wir in diesen frei werdenden Raum Lieferzonen einrichten. Die Taxifahrer, an die denken wir natürlich auch. Und die Radfahrabstellplätze, die können wir in diese Parktaschen reinstellen. Wenn man aber das nicht macht, wenn man da nicht drüber nachdenken möchte, und das ist gerade das Problem bei der Verwaltung, dann wird es auch schwierig, den Raum so zu verteilen, wie wir uns das eigentlich alle vorstellen.
Ist das eigentlich der Grund, dass Sie jetzt das vor allem am Ring fordern, vielleicht, dass da besonders der Handel noch mit dabei ist? Also es geht ja vor allem dann darum, dass zum Beispiel solche auch Restaurants und Kneipen und so weiter, die am Ring sind oder auch Verkaufsläden davon auch dann was haben?
Natürlich, ne? Die machen das natürlich, weil sie auch Vorteile sehen. Der Handel hat Schwierigkeiten im Zeitalter des Internets und er muss natürlich eine hohe Aufenthaltsqualität bieten und das gilt für die Gastronomie genauso. Und das müssen wir natürlich auch erreichen. Ich denke, das wollen wir auch als Fußgänger. Wir sind ja vermutlich alle mehr oder weniger mit allen Fahrzeugen oder auf verschiedenen Ebenen mobil unterwegs.
Ihr fordert ja jetzt, dass eine Spur für den Radverkehr freigegeben wird, also tatsächlich eine komplette Spur neben den Autos. Was haltet ihr denn von Fahrradstraßen? Warum ist das keine Alternative?
Ja, das ist ja sozusagen erstens nur so eine Herausdrängen des Fahrradverkehrs, meinetwegen auf die Welle, die man ja auch befahren kann. Aber auch die, und das haben wir, ist natürlich auch das Besondere an Köln. Wir sind eine historische, aber auch eine enge Stadt. Und ich denke nicht, dass man jetzt sagen kann, du fährst jetzt weiter rechts auf den Wellen, die auch eine große, wenn man sie durchgängig machen möchte, da muss erstmal richtig umgebaut werden. Man hat 2009 das untersucht für viel Geld, 250.000 Euro, und hat festgestellt, zu den Wellen gibt es keine Alternative. Also der Ring muss ertüchtigt werden, dass Radverkehr dort stattfindet.
Und was ist jetzt das Problem eigentlich, wenn es eine Politik gibt und eine Verwaltung? Also das hängt doch miteinander zusammen.
Das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns ja auf Landes- und auf Bundesebene auch alle stellen. Und ich glaube, wir müssen uns emanzipieren. Wir verwechseln auch häufig, dass wir auf der einen Seite Verwaltung haben und auf der anderen Seite Politik. Und dann wird das in einen Topf geschmissen. Ich glaube, wir müssen so als Bürger, als Stadtgesellschaft auf jeden Fall mal deutlich machen, ihr seid, da wird dieser tolle Ausdruck Dienstleister oft benutzt, aber eigentlich die Dienstleister für die Stadt Köln. Und wenn wir das gemeinsam entwickeln, dann muss die Verwaltung nicht dagegen arbeiten oder denken, wir hungern die schon aus. die Macht haben sie natürlich. Wir sehen ja jetzt ein Jahr, das hat auch viel Zeit gekostet. Hans-Günther Grabe von den Einrichtungshäusern, der Sprecher der Einrichtungshäuser und ich, aber auch der ADFC und viele andere haben viel Zeit da reingesteckt. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt und sagt, ein Jahr, da waren tolle Momente dabei, auf jeden Fall, aber da hätte eigentlich wesentlich mehr passieren können.
Wenn man jetzt mal in die Innenstadt noch weiter reinguckt, da kam vor einigen Tagen, dass jetzt an den Fußgängerzonen die Schilder angebracht wurden, dass Fahrradfahrer hier auch fahren dürfen. Genau ein Jahr nachdem oder etwa ein Jahr nachdem der Beschluss gefasst wurde. Also vielleicht so ist es ja mal ein Ausblick, dass es einfach nur ein bisschen länger dauert bei der Verwaltung, die Sachen umzusetzen. Wie sehen denn eure nächsten Schritte aus?
Ja, wir wollen nochmal ganz bewusst das Thema Parken angehen mit den Betroffenen, mit der IAK. Und da laufen auch schon erste Gespräche. Und das werden wir nochmal in die Öffentlichkeit bringen. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Und wir sind dabei, intern auch über Gespräche unsere Ideen in die Verwaltung reinzubringen, vielleicht auch Richtung Oberbürgermeisterin. Da wollen natürlich viele hin, das sind wir uns bewusst. Und auf der anderen Seite gibt es den Workshop. Und da müsste eigentlich wesentlich mehr passieren. Wir haben aber momentan nicht wirklich das Gefühl, dass man will. Herr Groschek hat ja mal groß angekündigt, wir könnten hier, er könnte sich eine Protected Bike Lane vorstellen. So viel Unterstützung aus dem Land ist aber dann doch nicht gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben.
In diesem Workshop ist da nicht auch die Verwaltung dann mit am Tisch oder wie läuft das ab? Und wie ist es nochmal, vielleicht die Verbindung, ist nicht die Politik quasi der Chef von der Verwaltung?
Ja, so ist es leider irgendwie nicht. Ja, also die Verwaltung, die muss umsetzen und da sitzen natürlich auch die Experten, das muss man ja nun auch sagen. Ne? Das sind ja nicht nur Verwaltungsjuristen, sondern da sitzen ja Ingenieure, die Straßenplanung studiert haben und wenn man die Anordnung dort kennt oder mal gesehen hat, das ist eine dicke Bücher. Also von daher sitzen alle am Tisch, sitzt auch die Polizei am Tisch. Und erstaunlicherweise hat zum Beispiel die Polizei gesagt und das ganz deutlich gemacht, wir müssen den Ring auch baulich verändern, was wir eigentlich nicht wollten, weil wir nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollten, wir ja sowieso nicht, aber als Gesellschaft, weil das später ansteht. Und die Polizei sagt, um das Raserproblem zum Beispiel zu lösen, müssten wir eigentlich baulich was machen.
Was stellen die sich da vor?
Also die haben, da hält sich die Polizei natürlich dezent zurück, aber Frau Kier, die Stadtkonservatorin, die ehemalige, hat das ganz gut gesagt. Wir könnten zum Beispiel über den Friesenplatz nachdenken und den zum Kreisverkehr einrichten. Das würde eine ganze Ampel sparen, es würde richtig Geld sparen und wir hätten eine tatsächliche Entschleunigung. Das wäre zum Beispiel ein hervorragender Plan. Da traut sich allerdings auch die Politik nicht so richtig ran. Ich verstehe gar nicht, warum.
Es gibt ja jetzt am Hansaring schon erste Veränderungen, sag ich mal, mit dem Pinsel auf der Straße, so kleine Fahrradwegchen auf der Straße mit den Autos. Ist das in eurem Sinne und hat das damit was zu tun?
Ja, faszinierenderweise, jeder, der sich das anguckt und selbst Herr Harzendorf, der dann ein Video, was aufgenommen wurde, angeguckt hat, war erschrocken. Es fahren da, natürlich wenn im Berufsverkehr, wird dieser Schutzstreifen durchgängig befahren von den Autofahrern. Ich habe selten Nahtoderlebnisse, aber da hatte ich das zum ersten Mal im Leben gehabt. Ich habe mir gedacht, sowas gibt's gar nicht in dieser Form, wie mir es andere schilderten. Also wir sind absolut entsetzt über diese Lösung und das entspricht auch gar nicht dem, wie wir uns das vorstellen und wie es auch im Gespräch gewesen ist. Gleichwohl muss ich zugeben, ist wohl eine Planung gewesen, die älter gewesen ist. Aber das zeigt auch dieses Köln. Die planen etwas und dann kommen sie jetzt raus, obwohl die Diskussion schon eine andere ist. Und dann wird es auf die Straße gebracht, koste es, was es wolle.
Dann würde ich sagen, sehen wir gleich mal, was der Fahrradbeauftragte zu solchen Umsetzungen sagt. Den haben wir nachher noch im Gespräch zu Gast. Vielen Dank erstmal dir für das Gespräch. Das war Reinhold Goss von der Initiative Ringfrei. Die ist jetzt ein Jahr alt geworden, setzt sich vor allem dafür ein, dass Radfahrer auf dem Kölner Ring eine Spur für sich bekommen. Wir hören gleich mal, was an der Universität geplant ist. Only Shallow ist das von My Bloody Valentine hier bei Köln Campus Blickwechsel.
Ja, auch auf der auch an der Uni Köln sind einige Umbaumaßnahmen geplant, was das Fahrradfahren anbelangt. Für wann dort was genau geplant ist, das weiß Aaron Wilming vom AStA, der ist jetzt bei uns. Hallo.
Hallo.
Ja, Aaron, die Zülpicher Straße, die gehört zwar nicht direkt zur Uni, aber es gibt einige Pläne dort, da ist auch einiges passiert, jetzt muss man sagen, in letzter Zeit. Kannst du uns sagen, was der aktuelle Stand ist bei diesem Vorhaben, weil man freut sich ja doch als Fahrradfahrer, dass dort nicht mehr so viele Autos unterwegs sind.
Richtig. Die Zülpicher Straße ist ja nun seit einiger Zeit schon gesperrt. Und als Testprojekt, um zu sehen, wie sehr der Autoverkehr sich daran gewöhnen kann und über andere Straßen ausweicht. Wir befürworten das natürlich sehr, insbesondere unter dem Aspekt, dass die Fahrradfahrer, die herfahren, in dem Trubel mit Bahn, mit Auto bisher durchaus sich häufig unsicher gefühlt haben, weil man dann doch in die Bahnschienen kommen kann. Und um da einfach die Situation zu entspannen, waren wir sehr dafür, das Ganze zu sperren und begrüßen diese Testphase, die jetzt verlängert wurde, und würden es auch begrüßen, die auch dauerhaft zu sperren.
Aber was heißt denn Testphase verlängert? Weil ich meine, es ist ja nur so eine halbliebige Sperrung von irgendwie 100 Metern oder so. Irgendwann hat man ja auch mal gehört, die Straße wird komplett gesperrt bis zum Zülpicher Platz oder so.
Das wäre die Idee. Die Testphase, da geht es darum, einfach die Durchfahrt von der Universitätsstraße zum Zülpicher Platz zu sperren, um eben zu sehen, wie sehr die Autos andere Ausweichmöglichkeiten nutzen. Und diese Testphase sollte zunächst 3 Monate dauern, wurde dann verlängert. Und wie gesagt, wir begrüßen einerseits die Testphase und würden uns eine dauerhafte Sperrung, auch eine weitere Sperrung wünschen, eben, und auch den Verkehr auf der Zülpicher Straße, vor allen Dingen in dem Ausgehviertel, weiter zu beruhigen.
Auf dem Albertus-Magnus-Platz, da zeigt sich die Uni ja immer wieder unzufrieden darüber, dass Fahrräder auf den Blindenleitstreifen abgestellt werden. Das sieht relativ chaotisch aus ab und zu. Es scheint aber so, als ob es einfach viel zu wenig Abstellplätze für Fahrräder gibt. Wird sich denn hier etwas ändern?
Ja, das ist der Uni bewusst und die wollen definitiv was daran ändern. In Planung ist am Albertus-Magnus-Platz eine Fahrradtiefgarage, die bis zu 1000 Stellplätze bieten soll, damit sich eben gerade diese Stellplatzproblematik entspannt.
Ist 1000 nicht fast ein bisschen wenig? Es gibt auch viele Studenten. Fällt mir gerade ein so.
Also zunächst studieren die natürlich auch an anderen Fakultäten. Nicht jeder Student und Studentin kommt mit dem Fahrrad. An der Humpf soll es allerdings auch, gibt es Pläne, da weitere Fahrradständer zu installieren.
Das heißt, wir haben vorhin schon mal über so eine Fahrradgarage kurz gesprochen. Wie viel Platz nimmt die denn ein? Ist dann der Platz für die Leute, die da eigentlich rumstehen, weg? Oder wird das so eine, die ganz weit nach oben oder nach unten gebaut wird?
Das wird eine Tiefgarage. Das heißt, der eigentliche Platz wird zwar auch umgestaltet, aber es ist dann nicht so, als würden die Fahrräder den eigentlichen Platz in seiner Funktion beeinträchtigen, sondern eben darunter in einer Ebene als mit einem System doppelstöckiges Parkhaus für Fahrräder entstehen.
Das klingt ja super. Von wie vielen Jahren sprechen wir etwa so?
Die ursprüngliche Planung geht in etwa davon aus, dass es bis Ende 2018 fertiggestellt werden sollte, was sehr ambitioniert ist. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Baubeginn soll in Kürze durchaus sein.
Seid ihr als AStA denn zufrieden mit den Baumaßnahmen der Uni? Was könnte verbessert werden oder wo seht ihr Probleme?
Einerseits finden wir natürlich die Planung dieser Tiefgarage ziemlich gut und haben das auch unterstützt und begleitet. Eine weitere Baumaßnahme, die wir kritisch begleitet haben, ist beispielsweise auch der Uni-Boulevard bzw. die weitere Planung für den Uni-Boulevard. Vor dem Viso-Schlauch soll ja der Uni-Boulevard weiter verbreitert werden, so ähnlich wie er jetzt schon vor dem SSC so ist. Und da gibt es beispielsweise einen Stupa-Beschluss, der sich damit befasst hat, dass da keine Bäume dafür gefällt werden sollen. Denn wir wollen letztendlich auch nicht, dass Umweltschutz zu Lasten fällt dafür, dass Fahrräder mehr Platz bekommen.
Aber von der Straße für die Autos wird da jetzt nichts weggenommen, oder? Oder Parkplätze vielleicht?
Genau, in diesem Wendehammer sind ja bisher Parkplätze und die sollen eben unter anderem schwinden. Aber diese ganze Umgestaltung fordert eben auch durchaus die Bäume, die da stehen, dass es nicht ganz passt.
Mhm. Unabhängig von den Plänen der Universität, wie setzt sich denn der AStA noch für Fahrradfahrer ein?
Wir haben einerseits seit einigen Jahren und auch schon sehr erfolgreich ein Lastenfahrrad, Constanze, die wir insbesondere dafür angeschafft haben, dass Studis Transporte erledigen können, ohne sich dafür ein Auto mieten zu müssen. Denn vieles von kleineren Besorgungen, die man mit einem Lastenrad schaffen könnte, werden dann doch eben mit einem Auto gemacht. Und dafür haben wir eben dieses Lastenrad angeschafft, was für ein Privat gar nicht so billig wäre, aber eben für die Studierendenschaft ziemlich praktisch ist und dass man sich ja umsonst ausleihen kann für bis zu 3 Tage.
Mir fällt noch die Fahrradwerkstatt ein, die ja auch eine tolle Einrichtung ist. Die hat aber da so einen seltsamen Ort mitten in der Mensa neben diesem Essensabfallcontainer, was ein bisschen eklig ist. Gibt es da irgendwelche Pläne oder vielleicht kommen die auch woanders hin oder so?
Na gut, eine Fahrradwerkstatt ist ja an sich auch schon etwas dreckig, mit da was da hantiert wird.
Aber
also ich finde den gar nicht so seltsam, den Standort und der Erfolg, dass sehr viele Studis da hinkommen, man bei gutem Wetter teilweise doch auch warten muss, weil eben der Andrang so stark ist, zeigt, dass andere Studis das nicht so seltsam finden.
Okay, super. Noch eine Frage. Setzt ihr euch eigentlich auch für Autofahrer ein?
Zunächst einmal sind wir natürlich erstmal auf umweltfreundlicher Politik der Meinung, dass die Studis, die können, es leben ja nicht alle in Köln oder in Fahrrad erreichbare Entfernung, mit dem Fahrrad zur Uni kommen sollten. Aber wir sind beispielsweise auch, insbesondere was beispielsweise Familienfreundlichkeit angeht, in dem Härtefallausschuss der Parkraumbewirtschaftung, dass eben auch solche Studis, die es einfach praktischer haben, beispielsweise mit Kind zur Uni zu kommen, beziehungsweise das noch zur Kita zu bringen und dann zur Uni zu kommen, dass die auch eine Möglichkeit dazu haben.
Ja, ansonsten ist natürlich auch das Semesterticket eine gute Möglichkeit, um vorwärts zu kommen. Und das ist ja auch von euch auf jeden Fall eingeführt.
Auch das.
Ja, vielen Dank. Das war Aaron Wilming vom AStA. An der Uni sollen bald die Bauarbeiten für eine Fahrradtiefgarage starten. Außerdem haben wir über die Zürbicher Straße gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir sprechen gleich noch mit einem Vertreter der Kölner Stadtverwaltung über die Pläne für Fahrradfahrer.
Ghostlight ist das von Anenon hier bei Köln Campus im Blickwechsel. Wir sprechen heute über das Fahrradfahren in Köln.
Ja, und wer könnte sich da besser auskennen als ihr Studierenden, die immer mit dem Fahrrad unterwegs sind? Deswegen haben wir auch mal bei euch nachgefragt. Wir wollten wissen, was am Fahrradfahren in Köln findet ihr super und was findet ihr super schlecht?
Also am Radfahren in Köln finde ich gut, dass man einfach überall schnell hinkommt und dass man super mobil ist. Es ist um einiges, finde ich, entspannter als mit der Bahn zu fahren. Und man kann ja hier schön am Grüngürtel oder so gut die Radwege nutzen.
Gut finde ich zum Beispiel, dass es so was gibt wie hier den Grüngürtel, wo man auch mal am Stück fahren kann und keinen Verkehr hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich da, wo ich hin möchte, in der Innenstadt schon recht gut mit dem Fahrrad hinkomme. Es ist aber halt teilweise, gerade in der Innenstadt, schon etwas stressig mit mehrspurigen Fahrbahnen und ständig einer Ampel.
Dass man öfter mal eine gute Grünphase hat und man umweltfreundlich vorankommt.
Wo man beim Thema Radwege ist, kann man direkt sagen, was Schlechtes ist, dass es halt an manchen Stellen gar keine Radwege gibt. Und ich finde es schon echt gefährlich, wenn man nicht richtig aufpasst.
Wenn es halt tagsüber voll ist, Rush Hour, und dann man oft absteigen muss, viele rote Ampeln und ja, Unfallmöglichkeiten halt mit Türen, die sich öffnen von Autos und so.
Ich finde manchmal bei so Situationen, wie zum Beispiel am Klotwigplatz, wo ich wohne, oder am, das ist glaube ich Eifelwall an der Ecke, wo so große Kreise sind, das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, das kannte ich halt noch nie, dass man um einen Kreisel fährt, was auch von der Verkehrsführung wie ein Kreisel ist und auf einmal die Bahn durchfährt.
Viel Verkehr. Das finde ich scheiße.
Das finde ich halt etwas, also wenn man das nicht weiß und nicht von hier kommt, ist es manchmal schon etwas erschreckend, wenn man denkt, okay, man düst jetzt mal um den Kreisel, hat da Vorfahrt und auf einmal sieht man halt nicht, dass da einfach die Bahn das kreuzt. Das finde ich halt, wenn man nicht damit rechnet, etwas gefährlich,
ja. Ja, gefährlich ist es an manchen Stellen, aber habt ihr auch ein paar schöne Sachen aufgezählt. In Köln hat das Fahrradfahren auf jeden Fall eine große Bedeutung. Das hat auch die Verwaltung bemerkt. Darum gibt es hier einen Fahrradbeauftragten. Peter Lemke ist sein Vertreter. Mit einem ganzen Team kümmert er sich um alles, was den Radfahrer in Köln betrifft. Er ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, Sie haben in Ihrem Team einige neue Mitarbeiter, habe ich gehört. Was ändert sich für Sie und überhaupt, was sind eigentlich die Aufgaben, die Sie angehen?
Also grundsätzlich ist der Fahrradbeauftragte der Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung für die Belange des Radverkehrs. Wir sagen, wir stellen unsere Arbeit auf drei Säulen. Wir sagen Fahren, Parken, Service. Fahren ist, dass wir uns um die Infrastruktur kümmern, also auch eben um die Radwege, Radwegsanierungen, die Velorouten, dass wir, wenn die Kollegen eine Fahrbahnsanierung machen, prüfen, wie wird der Radverkehr geführt, können wir anhand von Markierungen dem Radfahrer ein Angebot machen in Form eines Schutzstreifens oder Radfahrstreifens. Dann gibt es eben diesen Punkt Parken. Also das Fahrradparken ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinkomme, möchte ich das Fahrrad ja auch gut unterbringen. Ich hatte gerade mitgekriegt, vorher war ja das Thema Fahrradparkhaus hier an der Uni. Es gibt ja auch die Radstation an der am Hauptbahnhof. Und aber auch über das gesamte Stadtgebiet flächendeckend müssen ja Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Das machen wir hier in Form von diesen Haarnadeln, die man kennt. Das sind so schlanke Fahrradständer. Und wir haben also in den letzten 2 Jahren 4.500 neue geschaffen. So in den letzten 10 Jahren 14.500 von diesen Abstellanlagen. Dazu gibt es dann noch die Bike-and-Ride-Anlagen, also an Haltestellen, nochmal 13.000. Dann gibt es diesen Punkt Service, wo wir sagen, wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ja diesen Bürgerservice, das heißt das Postfach des Fahrradbeauftragten und die Hotline, wo man eben Anregungen und so weiter anbringen kann. Dann machen wir halt auch Aktionen. Ich weiß nicht, diese Plakataktion, ob die so bekannt ist, ich fahre Radweil, dass wir jedes Jahr in diesen City Lights so ein Poster zum Radfahren platzieren können. Dann sind wir auf Straßenfesten mit dem Infostand vertreten. Also da einfach die Präsenz zeigen und das Radfahren quasi zu bewerben in Köln.
Sie haben ja in letzter Zeit auch immer wieder mit der Initiative Ringfrei zu tun. Vorhin zu Gast bei uns gewesen, der Initiator. Mhm. Die da fordern, dass der Ring freigemacht wird, also eine Straßenbahn für die Fahrradfahrer. Jetzt wurden am Hansaring letztens schon einige Änderungen gemacht, die sich aber gar nicht auf diese Wünsche beziehen, sondern noch aus vergangenen Tagen umgesetzt werden sollten. Kritisiert wird hier, dass der Fahrradweg eigentlich viel zu schmal ist zum Beispiel. Wie passiert so etwas?
Gut, es gibt Planungsprozesse letztendlich. Eine Planung ist ein ganz langer Prozess und es gibt irgendwann den abgeschlossenen Plan, der dann auch umgesetzt wird. Und auch gerade am Hansaring haben wir natürlich immer noch die Option, das dann auch zu verändern. Das ist eine Markierung, das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt dann. Und wir werden jetzt auch da nochmal Optimierungen machen, dass dem Autofahrer deutlich wird, dass es da eine Verflechtung gibt, dass da der Schutzstreifen auch besser freigehalten wird. Also es gibt zu den Spitzenzeiten da Probleme, aber grundsätzlich funktioniert das auch. Und wir haben da eben auch in dieser Maßnahme neue Querungsmöglichkeiten und so weiter geschaffen. Aber wie gesagt, Planung ist eben ein langer Prozess immer.
Wir haben gerade im Interview relativ klare Kritik gehört, sag ich mal, wo genannt wurde dann, dass eben die Politik die Einrichtung möchte und möglicherweise die Verwaltung dann es an der Verwaltung liegt, dass etwas anderes oder nichts passiert. Wie ist denn Ihre Zusammenarbeit da mit der Politik? Also wie funktioniert das? Wenn jetzt die Oberbürgermeisterin sagt, ich möchte gerne das, wo beginnt Ihr Arbeitsbereich?
Also wir bekommen quasi den Auftrag von der Politik. Es ist diese Initiative Ringfrei, ist ja auch an die Politik gegangen, an die Bezirksvertretung, hat diesen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Und die Bezirksvertretung und der Verkehrsausschuss haben uns quasi den Auftrag gegeben, diesen Plan umzusetzen. Es geht hier vor allem in erster Linie auch um die Aufhebung der Benutzungspflicht auf den Ringen. Das ist ein Punkt dieses 10-Punkte-Planes und wir sind jetzt eben dabei, auch in Abstimmung mit der Politik, diese Benutzungspflicht aufzuheben. Wir haben immer deutlich gemacht, dass es nicht einfach damit getan ist, die Schilder abzuschrauben. Das ist halt auch vielerorts so der Gedanke, mein Gott, die Schilder schraube ich auch euch selbst ab, wenn ihr das nicht hinkriegt. Aber so leicht ist es eben leider nicht. Das heißt, da sind viele Prozesse, die gemacht werden müssen. Da sind die Lichtsignalanlagen, also die Ampeln, die angepasst werden müssen. Und wir sagen dann, wir gucken jetzt, was kriegen wir mit leichten Mitteln dann noch umgesetzt. Wir schaffen da also neue Querungsmöglichkeiten. Also wenn man da aus der Ehrenstraße kommt, geradeaus ins Belgische Viertel, komme ich heute auch nicht. Das wird neu geschaffen oder Abbiegebeziehungen. Aber das sind jetzt auch Sachen, die wir relativ schnell umsetzen können. Es ist jetzt nicht so der große Wurf, wie er auch von der Initiative Ringfrei gefordert wird, eine ganze Umgestaltung der Ringe, Weil das ist dann wieder so ein langer Planungsprozess, der dann auch wieder über Jahre dauert. Und wir fangen also jetzt dieses Jahr an, die Benutzungspflicht an den Ringen aufzuheben. Und das ist eigentlich schon ein ganz großer Erfolg, dass das jetzt so schnell geklappt hat, auch wenn das andere anders sehen.
Aber was machen Sie denn jetzt also konkret, um zum Beispiel eine Benutzungspflicht aufzuheben? Weil es gibt ja auch an anderen Stellen eigentlich überhaupt im ganzen Stadtgebiet das Problem, dass die Fahrradwege eigentlich in einem schlechten Zustand sind oder zu schmal sind.
Ja.
Und schon seit Jahren wird irgendwie auch gesagt, man muss an vielen Stellen eigentlich die Benutzungspflicht überprüfen, ob man das überhaupt noch benutzen muss. Und das ist ja alles sehr langsam vorwärts gegangen. Was machen Sie denn? Müssen Sie da Studien anfertigen? Oder was
passiert? Nee, also das ist eine Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Es ist eine Anordnung und diese Anordnung muss aufgehoben werden. Dann gehen die Kollegen raus, schauen sich den Verkehr auch an, auch die Straße, auf der dann der Radfahrer ja fahren soll, gucken, wie ist da die Belastung, welche Lkw-Belastungen haben wir und dann, was ich auch gerade sagte, müssen wir gucken, wie ist der Radverkehr in die Ampelschaltung eingebunden. Wenn wir einen benutzungspflichtigen Radweg haben, haben wir eine Radwegfurt und der Radfahrer hat ein eigenes Signal. Und vor allem, was eben ein großes Problem ist, es gibt diese Zwischenzeiten, sogenannte Räumzeiten, also die ein Radfahrer braucht, wenn er sozusagen bei der letzten Sekunde grün über die Kreuzung fährt, dann muss er natürlich über die Kreuzung drüber sein, bevor der querende Verkehr grün kriegt. Das sind so diese Räumzeiten. Und die sind bei den Kreuzungen in der Regel eben für das Auto ausgerechnet. Und ein Auto ist natürlich schneller über die Kreuzung, als wenn der Radfahrer fährt. Das heißt, da müssen die Ampelanlagen angepasst werden. Wir haben vielerorts Ampelanlagen, die sind so alt, die können nicht angepasst werden. Und dann kann man eben diesen Radweg auch nicht freigeben. Da muss man natürlich auch gucken, wie sind die Anschlüsse? Wie kriege ich den Radfahrer, wenn die Benutzungspflicht aufgehoben ist, auf die Fahrbahn? Da, wo das quasi anfängt. Und wie kriege ich ihn dann hinterher wieder vernünftig auf Radweg geführt, wenn es denn so erforderlich ist? Und das sind so Sachen und das müssen die Kollegen der Straßenverkehrsbehörde prüfen. Und die müssen letztendlich auch hinterher sagen und verantworten, dass der Radfahrer auf der Fahrbahn fahren kann. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass an den Stellen, wo der Radweg nicht mehr benutzungspflichtig ist, das ist zum Beispiel auf der Krefelder Straße oder hier in der Ecke in der Lindenstraße, dass trotzdem 80-90% weiterhin den Radweg nutzen.
Genau, da führt dann vielleicht noch ein bisschen die rote Farbe auf dem Boden zu, dass man sich und das Gefühl der subjektiven Sicherheit, dass man denkt, man ist dort sicherer, aber eigentlich fehlt zum Beispiel der Sichtkontakt mit den Autofahrern, wenn die Autos rechts abbiegen würden. Sie haben ja jetzt wahrscheinlich schon ein paar Reaktionen bekommen seit der Aktion Stadtradeln, bei der viele Radfahrer mitgefahren sind für die Kommune Köln und auch ihre eigenen Verbesserungsvorschläge einschicken konnten, beziehungsweise ihre Kritikpunkte. Wie sehen die meisten dieser Kritikpunkte aus und wie gehen Sie die an?
Also wir haben insgesamt so fast 1.500 bekommen. Die werden jetzt erstmal ausgewertet und sortiert. Es gibt viele, die relativ schnell weitergeleitet werden. Es geht halt auch um Grünschnitt, also Grünzeug, was in den Radweg ragt, Scherben, kaputte Radwege, lose Platten und so weiter. Die werden relativ schnell weiter dann geleitet an die Zuständigen, die dann das dann beheben. Ansonsten eben viele Punkte, die eben eine Radverkehrsführung oder eine Radweglücke quasi anmahnen und sagen, da läuft es irgendwie nicht rund, da komme ich nicht weiter. Diese Sachen sortieren wir jetzt, sammeln die und werden die dann eben entsprechend weiter bearbeiten.
Ich habe auch mal gehört, in der Presse jedenfalls war mal das Wort Schnellfahrstraße für Fahrräder lange Zeit in. Und jetzt wollte ich mal wissen, gibt es da Pläne oder passiert da was?
Das ist der Radschnellweg. Ja, ein Radschnellweg, genau. Da ist es also so, dass es einen Radschnellweg rausgeben soll nach Frechen. Und zwar ist es so, da ist ein Generalplaner, wird jetzt im Oktober beauftragt. Der soll quasi den Radweg von der Innenstadt dann durchplanen bis zur Stadtgrenze. Er hat dann ein Jahr Zeit, also in einem Jahr rechnen wir damit, dass er dann einen Vorentwurf, eine Planung gemacht hat für diesen Radschnellweg. Das geschieht zusammen mit einem Verkehrsgutachter, weil wenn jetzt zum Beispiel Kreuzungen umgebaut werden, weil der Radverkehr da bevorrechtet und beschleunigt werden soll, gibt es eben Auswirkungen auf andere Verkehrsteilnehmer, eben auf die Autos. Und da muss natürlich geguckt werden, es kann ja dann nicht der Verkehr dann in der Ecke dann zusammenbrechen, sondern das muss dann abgewogen werden. Und das heißt, der Generalplaner macht jetzt bis Ende nächsten Jahres die Vorplanung zusammen mit dem Verkehrsplaner. Dann werden diese Pläne vorgestellt und dann in der Öffentlichkeit und mit der Politik zusammen diskutiert.
Das heißt, es ist dann in einer Straße oder einem Weg, der sonst auch von Autos befahren wurde, werden dann die Autos gesperrt?
Das wird schwierig, weil wir ja, das ist eigentlich Sinn eines Radschnellweges. Das funktioniert auch, wenn wir quasi über Land fahren oder so. Aber wir sind ja halt hier in der Stadt. Und da wird es dann schwierig. Wir haben hier die Bachemer Straße zum Beispiel. Also aus der Bachemer Straße jetzt den Autoverkehr rauszunehmen, das ist eigentlich nicht realistisch. Ne?
Wir haben jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Selina ist aufgesprungen, um Ihnen eine Frage zu stellen. Ja. Selina.
Ja, und zwar wollte ich noch mal fragen, besonders in Verbindung mit den Autofahrern. Jetzt, wenn die Radwegbenutzungspflicht aufgehoben wird und sagen wir mal, es jetzt die Radfahrer gibt, die sich wirklich auf die Fahrbahn trauen, wie funktioniert da die Kommunikation mit den Autofahrern, dass die sich auch bewusst sind, weil das ist mir persönlich öfters passiert im Radverkehr, dass ich auf der Straße fahren darf zwar, aber ich trotzdem angehupt wurde und darauf angesprochen wurde, dass ich doch auf dem nicht benutzungspflichtigen Radweg fahren solle.
Ja, das ist ein großer Punkt. Das ist dieses doppelte System. Der Radfahrer kann auf der Fahrbahn fahren, aber eben auf dem Radweg. Da hat der Radfahrer das Problem, fährt er auf dem Radweg, wird er von den Fußgängern, die das kennen, runtergejagt, fährt er auf der Straße und von der Straße wird er weggehupt. Wir haben bei den Straßen, zum Beispiel auf der Lindenstraße, wo wir die aufgehoben haben, so mobile Schilder aufgestellt. Da steht dann eben drauf, Radwege Benutzungspflicht aufgehoben, Radverkehr darf auf der Fahrbahn fahren. Das ist dann quasi so ein Hinweis, einmal auch als Argumentationshilfe, wenn man dann mit den Autofahrern ins Gespräch kommt, zu sagen, hier, guck, da steht es, da ist das aufgehoben. Ansonsten haben wir zum Beispiel auf der Weißhausstraße so Piktogramme auf die Fahrbahn markiert, damit dann dem Autofahrer auch deutlich wird, hier darf der Radfahrer fahren. Das Problem ist mit diesen Piktogrammen, die sind eigentlich nicht dafür vorgesehen, die so linienhaft auf der ganzen Straße zu bringen. Das sind dann immer so Feinheiten aus der Straßenverkehrsordnung, die dann manchmal Grenzen setzt. Aber wir wollen das jetzt zum Beispiel auf der Dürener Straße, da in Lindenthal selbst zum Beispiel auch noch machen, dass wir sagen, durch Piktogramme wird dem Autofahrer gesagt, so der Radfahrer darf da fahren.
Dann vielleicht noch eine Frage aus dem rechtlichen Bereich, die wir uns hier heute schon den ganzen Tag gestellt haben, die uns selbst ein Polizeisprecher nicht beantworten konnte. Es gibt ja verschiedene Radwege, die Schutzstreifen sind ja die mit den der gestrichelten Linie.
Zum Beispiel Venloer Straße.
Ja. Zum Beispiel auf der Venloer Straße. So, wie sieht das aus, wenn man jetzt neben dem ruhenden Verkehr steht als Fahrradfahrer und die Autos fahren ja auch ganz gerne mal auf diesem Schutzstreifen, dürfen sie ja auch. Wenn die allerdings nicht den Weg blockieren, darf man rechts an dem Verkehr vorbeifahren als Fahrradfahrer?
Also vor Ampel zum Beispiel darf man als Radfahrer rechts am Verkehr vorbeifahren, ja.
Wenn die Ampel rot ist, glaube ich, ne?
Ja, am stehenden Verkehr darf ich rechts vorbeifahren.
Wenn der Verkehr fährt, muss ich den Schutzstreifen verlassen und links vorbei?
Nee, wie gesagt, das ist jetzt keine rechtlich verbindliche Aussage, aber ich fahre dann auch rechts an den Autos vorbei.
Ja, reines Interesse, denn ich habe oft das Gefühl, dass Fahrradfahrer sich gar nicht so genau mit den Regeln auskennen, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was Radwege angeht. Dann gibt es natürlich auch keine Fahrschule, sondern einmal vielleicht in der Grundschule ein paar Regelkurse.
Ja, also gerade, gerade diese ganze Geschichte mit der Radwegbenutzungspflicht ist vielen auch gar nicht bewusst, die Bedeutung dieses blauen Schildes. Wenn das blaue Schild da hängt, dass ich da fahren muss. Und wenn es nicht da hängt, dann brauche ich nicht da fahren. Weil ich habe ja vor Ort tatsächlich noch den roten Radweg in der Regel, den gepflasterten roten Radweg. Und dann ist da auch wirklich eine Unsicherheit.
Wäre das nicht eine Aufgabe dann für mehr Öffentlichkeitsarbeit, das zu unterrichten?
Das ist übrigens dann eine Aufgabe, die jetzt die neuen Mitarbeiter dann zum Beispiel machen. Wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit dann halt auch machen. Jetzt zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt letzte Woche die Fußgängerzonen geöffnet, die Hohe Straße Schildergasse zeitweise und Querverbindungen ganztägig. Da müssen wir auch einfach Öffentlichkeitsarbeit machen und aber auch den Radfahrern sagen, hier, ihr seid Gast in der Fußgängerzone, der Fußgänger hat Vorrang, aber eben auch dem Fußgänger sagen, hier, der Radfahrer darf jetzt hier auch fahren.
Also ein Fazit ist, würde ich sagen, Planungen sind Planungen und dauern sehr, sehr, sehr lange. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns bei Blickwechsel bei Köln Campus.
Ja, das war Peter Lemke vom Team des Fahrradbeauftragten. Wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Was hören wir jetzt?
I'm Going Back on the Bicycle von Tommy Sense. Hercules war das von The Rhythm Express hier bei Köln Campus im Blickwechsel.
So, der Herr von der Stadtverwaltung, Herr Lemke, ist jetzt hier rausgekommen, aber es hat ein bisschen gedauert, weil hier waren noch heiße Gespräche am Start über das Fahrradfahren, über die Fahrradstraßen und so weiter. Und Selina ist jetzt nochmal hier. Selina, du hast noch ein paar Informationen wirklich
heiße Informationen
bekommen, ne?
Ja.
Kannst du noch mal kurz sagen?
Und zwar total verrückt, was wir uns alle gefragt haben und nie wirklich konkret wussten. Jetzt steht es fest. Und zwar ab Oktober bis Ende des Jahres wird es fertiggestellt, gilt Tempo 30 auf den Ringen.
Wahnsinn, das ist
verrückt.
Doch absolut Hammer. Das ist doch ein Erfolg mal von ringfrei, oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das je passiert.
Das heißt, sie fangen jetzt an, die Schilder aufzustellen.
Genau.
Und bis Ende des Jahres sind sie fertig damit. War
ja,
das richtig?
Und,
so hat er es gesagt, ne?
Ja, und dazu kommt noch, dass die Radwegbenutzungspflicht an den Ringen auch aufgehoben wird.
Ja,
zuerst zwischen Rudolfplatz und Hansaring und dann auch zwischen Zülpicher Platz und Rudolfplatz, genau, so ist es.
Hat er denn auch was dazu gesagt, dass die Polizeikontrollen verstärkt werden? Denn ich habe gelesen, dass es sehr schwer ist. Es gibt viele Versuche, Tempo 30 einzuführen, trotzdem halten sich die Autofahrer nicht daran, weil sie es nicht gewöhnt sind oder es einfach nicht verstehen.
Also er hat nicht konkret gesagt, dass es verstärkt wird. Er hat gesagt, es sollte verstärkt werden.
Okay.
Um das durchzusetzen,
aber
was
immerhin,
es im Endeffekt heißt.
Aber immerhin muss man sagen, so langsam ist dann doch nicht so alles, ne?
Ja, aber Tempo 30, da kann man sich dann auch mal trauen, auf der Straße zu fahren.
Das ist
ne?
super. Übrigens, eine Regel, die wir auf jeden Fall gelesen haben, das fand ich sehr interessant, auch Radfahrer müssen sich an das Tempolimit halten.
Echt?
Mhm. Das wollte ich dir nochmal mitgeben, Selina, mit deinem Rennrad.
Oh,
weil Tempo 30 auf dem Ring, ne? Willst du das?
Ja.
Willst du nicht schneller fahren eigentlich?
Ja, an sich ja, aber in der Stadt kann man auch mal ein bisschen runter rausnehmen, das Tempo, ne?
Ja.
Okay, ich würde sagen, wir haben gleich noch ein paar Informationen zu Veranstaltungen, wie ihr euch selbst für das Fahrradfahren einsetzen könnt in Köln, nämlich mit der Critical Mass oder auch der Sternenfahrt. Hm. Vorher möchten wir euch wirklich gerne noch den Tipp nahelegen. Fahrt auf der Straße da, wo es erlaubt ist oder da ist, wo es euch nahegelegt wird, dadurch, dass die Radwegbenutzungspflicht aufgehoben wird.
Unter anderem, ganz wichtig, die Dürener Straße. Also ich weiß, ihr Studenten, die dazuhört, ihr fahrt oft auf der Dürener Straße und ihr benutzt den Fahrradweg. Macht das bitte nicht. Da hängen keine blauen Schilder. Fahrt einfach auf der Straße. Ihr dürft es, ihr sollt es. Man kann schneller fahren, es ist ungefährlicher, weil da keine Fußgänger sind und Kinder und fahrt einfach auf der Straße.
Ja, sowieso der beste Tipp eigentlich. Ne? Gucken, wo ist ein blaues Schild und wenn keins da ist, sofort auf die Straße. Und wenn das viele tun, dann wird es auch viel sicherer. Ja, es ist schon kurz nach 8, also eigentlich Viertel nach 8 schon hier. Ihr hört immer noch den Blickwechsel auf Köln Campus. Das ist etwas komisch, aber weil das Thema Fahrrad so viel und so groß und so breit ist, so viel und so groß und so breit, machen wir einfach ein bisschen länger Sendung.
Genau, wir pumpen die Sendung auf.
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Genau, und jetzt kommen wir zu einigen Tipps, die uns unsere Kollegin Rosa vorbereitet hat. Und zwar geht es um das Fahrrad und die Sicherheit. Ein Fahrrad wurde ja fast jedem von uns schon mal geklaut, mir allerdings leider auch. Ich will gar nicht daran denken. Ihr kennt das, gestern war es noch da, es stand direkt vor der Haustür und heute ist es schon wieder weg. Das ist ziemlich ärgerlich, nicht zuletzt, weil ziemlich gute Fahrräder auch einen ziemlich hohen Preis haben. Viele von euch sind, wie etwa die Hälfte unserer Redaktion, das ist ziemlich genau die Hälfte, Dauerpleite und können sich nicht immer ein neues Fahrrad leisten. Deshalb ist es total wichtig, das gute Fahrrad gut zu sichern. Passt ihr mal auf, wir kommen jetzt zu den Tipps, wie ihr euer Fahrrad sichert.
Nummer 1. Generell gilt, es sollte nicht am Schloss gespart werden. Teurer heißt in diesem Fall nämlich leider häufig auch besser. Bügelschlösser und schwere Panzerkabel bieten da Umfragen zufolge den besten Schutz. Das Material der Wahl ist durchgehärteter Spezialstahl. Der macht auch noch ordentlich was her. Besonders für die Schlüsselschussel unter euch gilt, schließt das Fahrrad auf jeden Fall ab. Laut der Internetseite der polizeilichen Beratung ist etwa jedes sechste gestohlene Fahrrad nicht abgeschlossen abgestellt worden. Stellt sich die Frage, wo am besten abschließen, damit kommen wir zu
Tipp Nummer 2. Wählt auf jeden Fall einen Abstellplatz aus, den ihr jederzeit im Blick haben könnt. Am sichersten sind Fahrräder logischerweise in abgeschlossenen Räumen. Wenn ihr draußen abstellen müsst, schließt es öffentlich sichtbar an fest verankerte Gegenstände an. Also so, dass das Fahrrad nicht einfach mal eben hochgehoben und weggetragen werden kann, ohne dass es jemandem auffällt. Sollte euer Drahtesel dann trotz Panzerschloss und sicherem Plätzchen geklaut werden, hilft
Tipp Nummer 3, nämlich die Kodierung eures Fahrrads. Die bieten mittlerweile viele Institutionen an und sie ist fast die einzige Möglichkeit für euch, das Fahrrad wiederzubekommen, wenn es geklaut wurde. Euer Fahrrad bekommt einen alphanumerischen Code, also einen, der aus Zahlen und Buchstaben besteht, den jede Polizeistelle in eure Personalien übersetzen kann. Dieser Code ist sehr, sehr schwer zu entfernen, was euer Fahrrad auch für Hehler uninteressanter macht. Am besten könnt ihr euch darüber informieren auf der Internetseite des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Dort findet ihr auch eine Suchmaschine, um Anbieter in eurer Nähe zu finden, die euer Fahrrad für euch kodieren.
Nun sollte euer Fahrrad jedenfalls diebstahlsicher sein für den kleinen Geldbeutel. Und zur Lösung eines mechanischen Problems am Fahrrad haben wir noch einen letzten kostengünstigen Tipp für euch, von dem wir auch schon gehört haben, nämlich die Asta Fahrradwerkstatt. Die hat dienstags, mittwochs und donnerstags auf, von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das haben sie auch ein bisschen verlängert. Früher waren sie erst ab Mittag da. Und zwar im Innenhof der Mensa. Da müsst ihr von hinten rum reinfahren, quasi von gegenüber dem Dudel. Und dort können fast alle eure Mobilitätsprobleme gelöst werden.
Mavis Staples ist das mit dem Song Your God Fortune. Wir haben fast 8:30, das heißt, wir haben schon locker überzogen, sonst gibt Blickwechsel ja nur bis 8 Uhr. Und wir haben jetzt zweieinhalb Stunden fast schon gesprochen über das Fahrradfahren in Köln. Was findet ihr gut, was läuft nicht so gut, was läuft besser, als es vor einigen Jahren noch war? Und jetzt kümmern wir uns um den Aspekt des, was können wir machen, damit es besser wird.
Und das kann auch richtig viel Spaß machen, wie unsere Kollegin Selina erfahren hat.
Die Straßen sind voll mit Hunderten von Fahrrädern. Lautstarkes Geklingel, wartende Autofahrer, die den Tumult beobachten. Fußgänger bleiben erstaunt stehen und fragen sich, was ist hier los? Unter dem Motto, wir behindern nicht den Verkehr, wir sind der Verkehr, treffen sich Fahrradfahrer aus Köln und Umgebung jeden letzten Freitag im Monat am Rudolfplatz, um eine Weile gemeinsam durch die Stadt zu fahren. Critical Mass nennt sich das Schauspiel, ein organisierter Zufall. Aber was ist eigentlich eine Critical Mass? Das erklärt einer der Teilnehmer.
Es ist ein Zusammenschluss von vielen fahrradbegeisterten Fahrradfahrern, die ob reich, ob arm, ob alt, ob jung, ob Opa, Enkel, ob ganze kleine Gruppen, ob das Fixies sind, ob das, wir haben ein Handicap-Fahrrad dabei, wir haben Lastenräder dabei, wir haben selbstgebaute, zusammengeschweißte, irrwitzig, bunte, alles Mögliche. Und das zeichnet eigentlich auch jeden einzelnen dieser Teilnehmer aus.
Die Suche nach einem Verantwortlichen oder einem Veranstalter bleibt jedoch aussichtslos. Den gibt es nämlich nicht. Wie es sich organisiert, habe ich einen der Teilnehmer gefragt.
Mittlerweile organisiert sich das über eine Facebook-Gruppe und es organisiert sich natürlich auch über die Kenntnis der Leute.
Es gibt tatsächlich keinen Organisator. Es treffen sich einfach jeden letzten Freitag im Monat um 17.30 Uhr ein paar hundert Leute, um gemeinsam Rad zu fahren. Beim Mitfahren trifft man links und rechts Leute aus verschiedensten Altersgruppen und Regionen. Und alle verbindet die Liebe zum Fahrrad und der Wunsch nach mehr Fahrradfreundlichkeit in Köln. Ein Teilnehmer erklärt mir diese Atmosphäre.
Man fährt nebeneinander her und sagt, oh, was hast du denn da für ein tolles Rad oder warum fährst du denn hier mit? Und dann kommt man ins Gespräch, lernt sich kennen, geht manchmal nachher noch zusammen einen trinken. Also es entsteht eine richtige Community, ne? Das ist tatsächlich so.
Und sogar die Polizei unterstützt die Critical Mass nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Fahrrädern an der Seite der Gruppe. Und das ist auch wichtig. Denn kaum ein Autofahrer weiß, dass bei einem Fahrradverband, der über 16 Mann groß ist, wenn der erste über eine grüne Ampel fährt, auch wenn die Ampel auf rot schaltet, der Rest folgen darf. Und so legen die Fahrradfahrer den Verkehr an der Kölner Innenstadt lahm. Und das finden die Teilnehmer gut.
Ich finde an der Critical Mass toll, dass ungestört Fahrradfahrer auf der Straße fahren können und man sich nicht durch normalen, Bedrohungen Straßenverkehrs bedroht fühlt. Wie immer das in Köln so üblich wäre eigentlich. Also ich versuche die Fahrradwege zu meiden, weil ich mich eigentlich auf der Straße sicherer fühle. Und das kann man halt bei der Critical Mass ziemlich gut machen.
Und auch wenn es keine Demo ist, haben sich die Fahrradfahrer ein gemeinsames Ziel gesetzt.
Es geht darum, dass wir aus Fahrradfahrerperspektive den Verkehrsraum entdecken, vorübergehend nutzen und tatsächlich ein Stück Lebensgefühl gemeinsam empfinden. Es ist auf jeden Fall Zeitgeist, es macht Spaß, es tut gut und weckt natürlich auch Interesse, es weckt Erwartungen. Ja, es geht darum, wie zukünftig der Radverkehr zum Beispiel auch in Köln unterwegs sein wird. Und es macht einfach Spaß.
Im Winter ist der Zug deutlich kleiner als im Sommer, aber auch dieses Mal sind es mehrere hundert Fahrer. Nach fast 3 Stunden kommt das Ganze zum Schluss. Alle Fahrradfahrer wieder versammelt am Rudolfplatz. Die Fahrräder werden in die Lüfte gestemmt und es wird geklingelt und gejubelt. Und dann geht jeder seines Weges, glücklich neue Leute kennengelernt und vielleicht auch den einen oder anderen Autofahrer inspiriert zu haben, beim nächsten Mal das Fahrrad zu nehmen.
Ja, das war Selina Großmann mit ihrem Bericht von der Critical Mass. Selina ist jetzt natürlich immer noch oder wieder hier bei uns. Sag mal, das ist jetzt schon ein bisschen her, dieser Bericht, ne? Fährst du immer noch mit regelmäßig?
Immer wieder gerne. Also ab und zu, manchmal habe ich natürlich nicht Zeit, komplett mitzufahren, aber das ist eben auch das Schöne, dass man nicht gezwungen wird, um 18 Uhr da zu sein und dann die ganzen 3 Stunden mitzufahren, sondern man kann dazukommen. Deswegen gibt es auch einen GPS-Tracker, wo man dann die Gruppe quasi tracken kann, sodass man dann dazustoßen kann. Das ist auch manchmal ganz lustig, so eine Art Schnitzeljagd machen wir dann manchmal mit Freunden, dass wir dann die Truppe suchen. Und also sagen, wenn man Zeit hat, dann ist es auf jeden Fall auch was, wo ich dann mit Freunden zusammen hingehe und oder sich man sich da trifft.
Du hast es ja jetzt relativ positiv dargestellt oder ziemlich positiv, diese ganze Veranstaltung als Lebensgefühl und so weiter. Im Internet kursieren Berichte, dass es dann doch ab und zu mal ein bisschen ausgefallener wird, was die Begleitung der Polizei angeht. Dass da Teilnehmer von der Polizei abgedrängt wurden oder die mit ihren Autos über die Bürgersteige gefahren sind, dadurch andere Passanten gefährdet waren und so weiter. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Bericht vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass das früher genau so war. Also sozusagen, ich habe selber auch miterlebt, dass motorradfahrende Polizisten dann in entgegengesetzter Richtung der Bürgersteige fahren und dadurch sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer gefährden. Jetzt ist es aber so, dass nach mehrfacher Absprache mit der Polizei haben sie sich dann so, sagen wir mal, geeinigt oder die Polizei hat sich so arrangiert, dass sie nur noch mit Fahrradpolizisten mitfahren und eben auch aktiv mit dabei helfen, die Autofahrer aufzuklären darüber, was es eigentlich ist, und es wird nicht mehr nach einem Veranstalter gesucht, wie auch in anderen Städten eben der Fall ist, weil es eben wirklich keinen Veranstalter gibt.
Also es ist schon so eine Sache, die sich erstmal rumsprechen muss auch.
Genau.
Bei der Polizei zum Beispiel, oder?
Bei der Polizei, ja, genau. Die müssen erstmal erfahren, was es eigentlich ist, wieso es legal ist, weil es ja sozusagen, wie ich eben auch erklärt habe, dass es innerhalb so eines, ich will jetzt nicht sagen Grauzone, aber es ist halb, also es ist halt legal, aber man weiß es nicht unbedingt. Es ist halt nicht so wie, dass man weiß, so bei grün fährt man, bei rot steht man, sondern es ist was man erstmal rausfinden muss.
Und die Autofahrer wissen es ja eigentlich auch nicht, ne? Hast du denn immer so Flyer dabei, die du denen so ins Auto reinwirfst durchs Fenster, wenn die gerade so rausschreien?
Nee, wir haben keine Flyer, aber ich meine, sobald die müssen halt stehen bleiben und dann sperren halt immer 2 oder 3 Fahrradfahrer die Straße, während dann wirklich die Hunderte von Fahrradfahrern da vorbeifahren. Und in der Zeit hat man halt die Gelegenheit, das denen zu erklären. Und die Autofahrer, witzigerweise, stört das dann teilweise auch gar nicht mehr, sondern die sind dann da und finden es lustig und hupen, aber auch, also finden es einfach nett, mal anzugucken und denken sich dann, ja Mensch, nächstes Mal bin ich auch dabei.
Mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto dann.
Das ist ja auch einfach interessant, dass man dann als Gruppe von, ich glaube, über 20 Fahrradfahrern, oder müssen es weniger sein, damit man
16
alle noch über die rote 16, Ampel fahren,
ja,
darf, ja?
Genau.
16. Okay, also wenn ihr zu 16 seid, dann zusammen auf der Fahrradstraße fahrt, dann...
Ja, genau, aber man darf eben das nicht verwechseln, was auch manche dann missverstehen. Also der Erste muss schon über eine grüne Ampel fahren und der Rest darf dann mit.
Das auch wenn ist es dann schon das dritte Mal wieder rot geworden ist.
Ja, also dann müssen sie aber auch wirklich sehr langsam unterwegs sein.
Ja, aber
es sollte ja trotzdem noch ein Verbund sein, ne?
Ich habe das mal erlebt tatsächlich bei einem Filmevent. Da wurden so Kurzfilme gezeigt an verschiedenen Orten und dazwischen ist man mit dem Fahrrad dahin gefahren. Und da wurde das ähnlich organisiert. Ich glaube, die haben sich das ein bisschen abgeguckt. Und
es
da
ist
waren,
ja nicht wirklich.
Da waren tatsächlich die Leute ein bisschen langsam unterwegs, weil die halt nicht genau wussten, was passiert, ne? Und dann aber so auf so einer Autobahn Rheinbrücke, das war schon nicht ohne. Da hatte ich ein bisschen Angst.
Man, also diese Sache, also mit Abgucken ist es ja so eine Sache. Also es ist ja nicht, als ob es hier die Idee von den Kölnern waren, sonst gibt es ja weltweit und unter anderem, also die Größe der Welt ist übrigens in Budapest, wo es wirklich mehrere 100.000 Fahrradfahrer da mitmachen.
Also die ganze Stadt.
Quasi, ja.
Und das nicht nur Studenten und Studentinnen, sondern auch kleine Kinder, Rentner, alles dabei. Hast du schon E-Bikes gesehen?
Oh ja, mit Sicherheit. Ich bin persönlich nicht so ein großer Fan von E-Bikes. Natürlich ist es eine gute Sache, aber...
Ja, im Moment nicht unbedingt, ne?
Doch, also so an sich, man muss ja überlegen, wenn ein E-Bike die Fahrradfahrer dazu, also die Leute dazu motiviert, zu Fahrradfahrern zu werden, ja, anstatt zu Autofahren. Sagen wir mal, wir haben jetzt den Mr. Important, der zur Arbeit fährt in seinem Anzug, der will natürlich nicht verschwitzt ankommen. Dann sage ich, okay, gut, wenn er dann mit dem Fahrrad fährt und es dann ein E-Bike ist, sage ich, okay.
Ja, genau, aber wenn es ein Fahrradfahrer dazu bringt, dass er einfach ein bisschen länger fährt, ne, oder ein bisschen weiter fährt und weniger Energie ausverbrauchen will, dann ist es ein bisschen, naja.
Ja. Dann komm, soll das lassen.
Ich würde sagen, wir vertagen dieses Gespräch in ein paar Minuten, wenn wir nicht mehr on air sind und beenden diese Sendung so langsam.
Ja, aber ein Punkt noch, die Selina wollte noch sagen, wann man denn das überhaupt erleben kann.
Ach ja, genau, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also wenn ihr Lust habt, auch mal bei der Critical Mass mitzufahren, dann habt ihr die Chance, es jeden Monat einmal zu machen und zwar immer am letzten Freitag im Monat, also jetzt gerade leider verpasst, immer um 18 Uhr am Rudolfplatz wird sich getroffen und dann in den nächsten Minuten, also sozusagen ein paar Minuten danach, wird dann losgefahren. Ihr könnt das Ganze aber auch nochmal auf Facebook nachgucken. Die Critical Mass Köln hat da mehrere Seiten und Gruppen und da wird auch immer eine Veranstaltung gemacht und dann findet ihr auch mehr darüber.
Genau, nachlesen könnt ihr das natürlich auch nochmal auf unserer Website kölncampus.com/Blickwechsel. Da werden wir auch einige Beiträge von heute hochladen und dann könnt ihr nochmal erfahren, was zum Beispiel der Fahrradbeauftragte heute erzählt hat oder auch der Initiator von Ringfrei.
Genau, das war Blickwechsel für heute. Uns hört ihr wieder in 2 Wochen. Wir sagen nochmal vielen Dank an Pia Behme, die hatte die redaktionelle Leitung. Mein Name ist Mario Müller.
Mein Name ist Eva Schwert. Und das ist zum Ausklang Bicycle Race von Queen.
Köln Campus Blickwechsel.